Fritz Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Auch dieses Mal wieder ein Special zu einem sehr, sehr spannenden Thema, zu dem Martin, hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel.
Und ich einen ganz tollen Gast haben. Und zwar ist das Frau Dr. Freerksen-Kirschner. Für jeden, der mir eventuell jetzt unterstellt, dass ich distanzlos wäre. Wir haben vorher darüber gesprochen und uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Hallo also, liebe Nele.
Hallihallo.
Hi, grüß dich. Nele, du bist Gynäkologin von Haus aus. Du bist ausgebildet, also Fachärztin für Gynäkologie. Hast auch dich in der Vergangenheit mit dem Thema, dem sehr spannenden Thema Reproduktionsmedizin auseinandergesetzt, bist aber aktuell, ist dein absoluter Schwerpunkt, die Endokrinologie. Für die Leute, die es nicht wissen, da geht es um Hormone, die ja nicht unwichtig sind für das menschliche Leben. Aber ich glaube, bevor ich jetzt mich weiter hier um Kopf und Kragen rede, kannst du uns ja mal vielleicht ein bisschen davon berichten, was du so in deinem Berufsalltag machst.
Ja, also genau wie du schon gesagt hast, ich mache die Hormone, wo man sagen muss, Hormone gibt es relativ viele und ich bin sehr spezialisiert auf allein die gynäkologischen Hormone. Mhm. Also letztendlich kommt es damit hinaus, dass ich alles behandle, was die Frau an Zyklusstörungen hat, ob die Periode zu häufig kommt, viel zu selten kommt, ob sie zu stark kommt, ob sie zu schwach kommt, ob sie Schmerzen macht. Mhm. Dann behandle ich Wechseljahre, ich Beschwerden, Fragestellung bei Patienten, die schwere Vorerkrankungen haben, die Hormongabe ist, wenn sie Hormonmangelprobleme haben, wenn sie Hormonschwankungen haben.
Onkologie spielt sicherlich da auch mit rein.
Genau, die Onkologie spielt ja einen Teil dazu. Wobei jetzt gerade, wenn es aus der gynäkologischen Onkologie kommt, also gynäkologische Krebserkrankungen sind ja häufig sehr hormonabhängig, dass bestimmte Hormontherapien gar nicht in Frage kommen, um den Krebserkrankungszellen eben nicht unbedingt noch extra Futter zu geben.
Ja.
Was ich noch mache, ist, ich mache Verhütungsberatung auch ganz viel bei Patientinnen, die irgendwie vorerkrankt sind, wo der Frauenarzt sagt, dass nochmal da eine spezielle Beratung erfolgen soll.
Sehr spannend. Und man muss auch noch dazu sagen, Martin und du, ihr seid Kolleginnen, weil ihr beide nämlich an der RWTH Aachen, an der Uniklinik RWTH arbeitet, korrekt?
Genau. Absolut richtig.
Mhm. Sehr schön. Geballte dynamisches Duo, genau. Aachen in the House. Also interessant finde ich, weil ja die Hormone, ich glaube für viele Laien ist das ja wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Also wir alle sind ja komplett von Hormonen gesteuert. Hormone regeln ja in unserem Organismus eigentlich ja nahezu alles, wenn man so möchte. Ne? Also und ich finde besonders spannend, gerade im Hinblick auf die von dir gerade erwähnte Spezialisierung auf die für die Gynäkologie signifikanten Hormone, würde ich gerne mal einsteigen mit diesem sogenannten Gender Gap oder auch Gender Data Gap. Das ist ja auch, könnte ich mir vorstellen, ein Thema, was dich begleitet, oder? Also warum werden zum Beispiel Diagnosen bei Frauen oft Jahre später getroffen oder gefunden und bei Männern ist es ganz häufig so, dass es wesentlich schneller geht. Woran liegt das?
Man muss direkt sagen, ich habe gar nicht tatsächlich bei mir in meiner Sprechstunde, weil sie natürlich so spezialisiert ist, nur Leute überwiesen bekomme, die halt, wie gesagt, einen Überweisungsschein kommen in die Uniklinik.
Die sind schon diagnostiziert.
Genau, da ist schon viel, wo vorangegangene Diagnostik eben erfolgt ist. Und insofern, ich habe bei mir gar nicht so viele Gender-Gap-Diagnose-Probleme. Vor allem, ich habe nahezu nur biologische Frauen bei mir in der Sprechstunde. Und die Patientinnen, die Symptome haben, sind bei mir auch speziell wirklich, sind sie zyklusabhängig, sind sie nicht zyklusabhängig. Mhm. Wie gesagt, ich sehe vor allem Mädchen ab Pubertätsbeginn dann eben und dann die Frau im gesamten Lebensalter bis dann hoch eben, ich sag mal so bis 65, vielleicht auch mal 70. Also da natürlich die Zeit, wo die fruchtbare Phase ist und wo dementsprechend auch starke Hormonschwankungen allein durch die Zyklustätigkeit des Eierstocks gegeben sind. Aber so wirkliche Gender Gap-Diagnoseprobleme habe ich bisher so noch nicht festgestellt. Mag an meiner Ignoranz liegen, aber bisher hat es nicht so wirklich.
Das glaube ich nicht. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass der Gender-Data-Gap dann schon überwunden wurde, wenn die Leute zu dir kommen, glücklicherweise.
Also ich glaube, man muss da vielleicht nochmal vorne ansetzen und dann vielleicht auch nochmal erklären, was damit gemeint ist.
Mhm. Ja?
Also der Begriff beschreibt, dass die medizinische Forschung, die Diagnostik, Medikamente natürlich auch Leitlinien und auch mittlerweile die KI-Systeme historisch natürlich auf Daten von Männern basieren. Ne?
Ja, super, und da sind sie wieder. Die Patriarchen.
Und Frauen sind da leider unterrepräsentiert immer noch. Mhm. Und das führt halt häufig dazu, dass Frauen später diagnostiziert werden, häufiger als psychosomatisch gelten. Das ist auch ein riesengroßes Thema.
Mhm.
Auch andere Nebenwirkungen haben als Männer natürlich.
Mhm.
Und andere Symptome zeigen und das Ganze natürlich auch schlechter erforscht ist.
Dann gibt es ja zum Beispiel auch gerne mal so Bagatellisierung bei Frauen, das weiß ich aus meinem eigenen Leben auch, dass man irgendwie von einem Schmerz, gerade im Hinblick auf zum Beispiel die Menstruation spricht, der ja natürlich sei, was aber ja nichts daran ändert, dass es ein Schmerz ist, der subjektiv als Schmerz empfunden wird und auch dementsprechend natürlich ernst genommen und behandelt werden muss. Was sind denn so deine, wenn du jetzt mal so ein Spektrum von den Patientinnen uns darstellst, die du so täglich behandelst, Nele, von bis, also du sagtest ja gerade, es ist ja wirklich der komplette Zyklus. Das heißt, wahrscheinlich beginnt mit der ersten Monatsblutung oder hast du auch jüngere Patienten?
Nee, jüngere Patienten habe ich normalerweise bei mir seltenst. Also mhm. Das ist tatsächlich vereinzelt im Jahresverlauf. Die meisten kommen dann, wie gesagt, ab dem Alter, wo eigentlich irgendwann die Menstruationsblutung einsetzen würde. Also ich sag mal so ab 11, 12. Ich sag mal, das, was ich immer wieder sehe, sind Mädchen allerdings dann, die mit 14, 15 noch keine Pubertätszeichen haben oder mhm. die Menstruationsblutung bis dahin nicht eingetreten ist, wo dann irgendwann die Diagnostik in die Wege geleitet werden muss, warum die Menstruationsblutung nicht begonnen hat bisher.
Mhm.
Da mache ich die hormonelle Abklärung und auch die ganze klinische Untersuchung. Dann geht es in der Altersklasse eben weiter mit Mädchen, Frauen, zum Beispiel die starke Monatsblutungen haben, wo ich die Diagnostik mache und auch die klinische Abklärung. Dann klar, weil ich auch als Frauenärztin arbeite, ganz normal. Also auch die ganzen Untersuchungsmethoden, wie jeder niedergelassene Gynäkologe anbietet.
Mhm.
Dann habe ich, wie gesagt, Frauen, Mädchen mit Verhütungsproblemen beziehungsweise Verhütungsfragen, die einfach schwere Vorerkrankungen haben oder Medikamente nehmen, wo bestimmte Verhütungs-, gerade hormonelle Präparate nicht eingenommen werden kann oder zu Nebenwirkungen oder auch Wechselwirkungen mit den bereits eingenommenen Medikamenten haben, zum Beispiel Stichwort Epileptikerinnen sind teilweise eingeschränkt mit Hormonpräparaten.
Warum? Weil das Anfälle triggern kann?
Weil die gleiche Systeme in der Leber verstoffwechselt werden können.
Okay.
Dass zum Beispiel entweder die antiepileptischen Medikamente beschleunigt abgebaut werden, also dementsprechend die Patientin wieder eine erhöhte Anfallsneigung hat, oder weil die antiepileptische Medikation dazu führt, dass die Hormone schneller abgebaut werden und zum Beispiel damit die verhütende Wirkung nicht sicher gegeben ist.
Okay. Das sind diese klassischen Wechselwirkungen, von denen man immer liest.
Interaktion, genau. Dann, wie gesagt, Zyklusstörung, meine Periode kommt viel zu selten oder sie kommt gar nicht. Vermännlichungserscheinungen, also zum Beispiel, dass die Patientin ab Pubertätseintritt merkt, die Haare wachsen zu viel, dass richtig Bartwuchs eintritt oder auch im Bauch-, Brustkorbbereich vermehrt Haare wachsen, starke Akne-Beschwerden, Haarausfall, sind so diese typischen Vermännlichungserscheinungen.
Also zu hoher Testosteronspiegel ist dann da meistens.
Unter anderem, der ist immer mit dabei, genau, weil das eines der wichtigsten männlichen Hormone ist. Aber wir haben noch ein paar andere männliche Hormone, die ich ebenfalls mit abkläre. Dann, was habe ich denn noch? Patientinnen, die auf einmal ohne schwanger zu sein Milchfluss haben, die kläre ich ab.
Mhm.
Also Richtung Prolaktinome und so.
Genau, ja, ganz
was genau. Kann da der Grund sein? Ist das, ich habe das mal irgendwann gelesen, dass das tatsächlich auch, ist jetzt natürlich Worst Case, auch ein Hinweis auf eine Krebserkrankung sein kann. Ist das richtig? Wenn man
also tatsächlich ist das als erstes Symptom eigentlich nicht so das häufigste, aber das Prolaktinom,
das beruhigt mich.
Genau, das, vor allem wenn das Prolaktin, das milchbildende Hormon, erhöht ist, kann es eben dazu führen, dass auch ohne eine Schwangerschaft in dem Drüsengewebe der Brust Milch produziert wird, die dann eben dazu führt, dass die Brüste total straff, prall, unangenehm gespannt sein können oder eben auch spontan sich tatsächlich Milch aus den Brustwarzen leert, was natürlich sehr unangenehm ist.
Ja, das heißt im Prinzip suggerieren die Hormone dem nicht schwangeren Körper, dass er schwanger ist. Um es jetzt mal zu vereinfachen, kann man das so sagen? Oder schwierig?
Es geht nicht um die Schwangerschaft als solche, sondern das Drüsengewebe in der Brust wird stimuliert, Milch zu produzieren, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt.
Ja.
Aber sonst die anderen Hormone sind nicht verändert wie in der Schwangerschaft.
Okay.
Also klar, in der Schwangerschaft kann es auch dazu kommen, dadurch, dass zum Beispiel diese beiden wichtigen weiblichen Hormone, das Östrogen und Progesteron, in der Schwangerschaft stark anzeigt, dass dadurch auch eben das Prolaktin erhöht wird. Und es kann auch so auch in der Schwangerschaft, auch schon in frühen Schwangerschaftsstadien, zu einem spontanen Milchfluss kommen. Aber wie gesagt, das geht auch außerhalb der Schwangerschaft, ohne dass sich Östrogen und Progesteron relevant verändern, sondern dass es einfach andere Auslöser gibt. Es gibt zum Beispiel bestimmte Psychopharmaka, die dazu führen, dass da als Nebenwirkung, weil die in Stoffwechselkaskaden eingreifen, wo auch das Prolaktin, das milchbildende Hormon, mitgesteuert wird, dass dadurch das Prolaktin eben so ansteigt, dass es zu dieser Drüsenstimulation in den Brüsten kommt.
Okay. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Kannst du mir, der jetzt wirklich nur ganz rudimentär sich damit auskennt, einmal ganz kurz erklären und allen da draußen, die das interessiert, was sind Hormone eigentlich? Wie kann man das beschreiben, möglichst einfach beschreiben, sodass es jemand versteht, der damit noch keine Berührungspunkte hatte, was jetzt das Verständnis angeht? Wie wirken die auf den Körper? Was ist deren Funktion?
Hormone sind tatsächlich eigentlich ein Kommunikationsmittel, wo bestimmte Körperteile mit anderen Körperteilen ja kommunizieren.
Mhm.
Und so wie Nerven miteinander, zum Beispiel mit den Muskeln, kommunizieren können, können eben bestimmte Hormondrüsen, wie zum Beispiel bei uns im Gehirn ist eine ganz große, die Hirnanhangsdrüse, die kann eben Stoffwechselvorgänge kontrollieren, indem sie über das Blut besagte Hormone ausschüttet. Und diese Hormone im Blut führen dann dazu, dass sich Empfängerorgane, wie zum Beispiel die Schilddrüse oder die Nebennierenrinde oder eben der Eierstock oder auch die Hoden, dass die dann bestimmte andere Hormone produzieren als Reaktion auf diese Signalgebung, die sie von einem sozusagen taktgebenden Organ bekommen. Eben wie zum Beispiel aus der Hirnanhangsdrüse, den fiesen Vorderlappen. Das ist somit eine der ganz wichtigen Drüsen. Oder eben, wie gesagt, dann wird produziert die Nebenniere Cortisol, der Eierstock produziert Östrogen oder Progesteron oder auch Testosteron zu Teilen. Die Nebennierenrinde kann ebenfalls männliche Hormone wie Testosteron produzieren und noch andere. Also es ist hormonelle sozusagen Kommunikation ist da, um über das Blut sozusagen die Kommunikation zwischen zwei verschiedenen stoffwechselaktiven Organen zu ermöglichen. Das ist ganz so die niedrigste. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Hormone wirken.
Und vor allen Dingen auch verschiedene Effekte, die sie halt steuern. Also vom Wachstum angefangen, ne? Also wenn man jetzt an Kinder denkt, bis hin halt dann wirklich auch zu den Geschlechtshormonen. Ja.
Also der Zuckerhaushalt wird über Hormone, Insulin zum Beispiel oder unser Appetit mit über Glukagon und all sowas gesteuert. Also es gibt unendlich viele Hormone.
Mhm. Jetzt haben wir ja den Martin hier sitzen, der sich ja sehr stark mit seltenen Erkrankungen beschäftigt. Weil du vorhin, und das ist ja wirklich ein Thema, du sprachst ja zum Beispiel von einem Symptom im Hinblick auf die Menstruation, nämlich auf, wenn man sehr, sehr starke Monatsblutung hat. Und möglicherweise auch schon ganz zu Beginn, also als junge Frau, als Mädchen. Da gibt es, das haben wir in einem anderen Zusammenhang gelernt schon, ja häufig zum Beispiel dann diese traditionelle Erklärung, dass dann die Mutter sagt, ah ja, das ist bei uns immer schon so gewesen. Was aber natürlich auch bedeuten kann, dass es da eine genetische Komponente gibt. Vielleicht magst du, Martin, mal ganz kurz dazu was sagen, worauf solche Monatsblutungen nämlich neben den hormonellen Ursachen auch hindeuten können.
Also du sprichst ja auf die Blutgerinnungsstörung an, zum Beispiel ist von Willebrand, die von Willebrand-Erkrankung. Das ist ja die häufigste angeborene Blutgerinnungsstörung überhaupt. Und sie betrifft ja das sogenannte von Willebrand-Protein, das eine zentrale Rolle bei der Blutstörung natürlich spielt. Und viele Betroffene bleiben halt lange unerkannt, weil die Symptome oft unspezifisch und auch mild sein können.
Mhm.
Und Daniele, die Frage, habt ihr die Patienten auch? Findet ihr die bei euch oder sind die bei dir in der Sprechstunde auch?
Ja, gar nicht. Also ich hatte gerade letzte Woche ein Mädchen, wo ich erstmal gesagt habe, weil die Anamnese sehr, sehr richtungsweisend war, dass die seit Eintritt der ersten Monatsblutung immer wirklich überregelstark geblutet hat.
Mhm.
Und das ist bei mir immer klar mit dem Gedankengang, dass ich dann auch frage, wie ist es denn, wenn sie sich mal schneidet oder hat sie die Neigung dazu, schnell blaue Flecken zu entwickeln?
Mhm.
Wie ist es, irgendwie Mutter, Tante, Oma, Schwester auch verstärkte Monatsblutung haben? Und wenn da das in die Richtung geht, beziehungsweise insgesamt ist immer die erste Verdachtsdiagnose bei mir, dass es gar kein hormonelles Problem ist, sondern wirklich eine Gerinnungsstörung zugrunde liegen könnte.
Okay, guck mal, aber
das ist bei mir immer differenzialdiagnostisch, gerade bei denen, bei den Mädchen oder Frauen, die immer schon starke Monatsblutung haben, ist immer die erste Verdachtsdiagnose, die ich mit abgeklärt haben möchte.
Da bist du aber ja tatsächlich ein tolles Beispiel, ein Vorbild, weil wir ja mittlerweile seit Jahren schon uns jetzt auch hier um die Awareness für seltene Erkrankungen kümmern und man ja auch. Das ist ja auch ein bisschen das Thema heute. Das finde ich auch ganz toll und spannend, dass ihr beide jetzt euch darüber mal unterhaltet mit mir, weil ja diese blinden Flecken tatsächlich bei Fachärzten, was ja auch nachvollziehbar ist, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, wie du sagst, ich kann nichts zu nephrologischen Befunden sagen, weil das ist nicht meine Spezialisierung, ist es ja noch viel deutlicher auch bei Fachärzten, die dann auf einmal mit Krankheiten konfrontiert sind, die so selten sind, dass selbst Spezialisten häufig erstmal Differentialdiagnosen stellen. Aber das finde ich ja zum Beispiel schon mal bemerkenswert und toll, dass du das dann in so einem Fall auch mitdenkst, also diese starken Monatsblutungen. Ich glaube, da gibt es ja auch dann so eine Quantifizierung, ne, so eine medizinische Einordnung, wie viel in Anführungsstrichen normal ist auch, also was die Blutmenge angeht. Da weise ich jetzt auch gerne nochmal auf eine Website hin, die heißt starke-tage.de. Da kann man nämlich tatsächlich sich einen objektiven Überblick verschaffen darüber, ob, wenn man den Verdacht hat, dass die Monatsblutung zu stark sein könnte, ob man da im Normbereich liegt oder ob es sinnvoll und gut ist, da auch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich das mal und das mal zu checken zu lassen einfach, ne? Genau. Hast du denn, weil du das jetzt gerade erwähntest, Nele, mit den Gerinnungsstörungen, gibt es noch andere Bereiche, in denen du diese Differentialdiagnosen vielleicht aus dem Bereich der Seltenen mitdenkst? Erkrankungen, die nicht klassisch in deinen Fachgebiet gehören. Wie stark wird man zum Beispiel auch als Studierende in der Ausbildung auf so für sowas sensibilisiert, dass man halt über den berühmten Tellerrand schaut?
Also als Studierender glaube ich nahezu gar nicht. Beziehungsweise ich kann es sagen, wie es mit der Facharztausbildung zur Gynäkologin, zum Gynäkologen und Geburtshelfer ist, das ist unzureichend, die Endokrinologie. Wird nahezu gar nicht behandelt. Ich denke schon, dass wir immer mal lernen, Differentialdiagnosen zu betrachten oder auch im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Alleine die endokrinologische Ausbildung ist schlecht. Das kann man relativ klar so sagen. Ist auch das, was viele junge Fachärzte bemängeln. Bei mir jetzt in meiner Spezialsprechstunde ist es schon so, dass ich immer wieder gerade mit Blutungsstörungen darauf angewiesen bin, zu gucken, eben ist es ein allein hormonelles Problem oder ist möglicherweise eben ein anderes Problem zugrunde liegend, wie zum Beispiel, nimmt sie Medikamente ein, wie sich Aspirin macht, dass man längere Blutung hat. Muss ich gucken, hat sie vielleicht mögliche Gerinnungsstörungen, dass die Anamnese mich da in die richtige Richtung führt. Also zum Beispiel bei einer Patientin, die relativ eine regelmäßige Monatsblutung hat, ist das ein allein rein hormonelle Ursache hat, eher unwahrscheinlich für eine sehr, sehr starke Monatsblutung, wenn die immer wieder auftritt. Ich muss gucken, hat sie Raumforderungen, die eben wie zum Beispiel diese gutartigen Muskelknoten, diese Myome, die in der Gebärmutter zu finden sind, die Gebärmutter sich einfach nicht gut zusammenziehen kann. Also ich muss differenzialdiagnostisch schon immer denken. Da ist bei mir tatsächlich in der Endokrinologie auch die Anamnese, also ein bisschen zu gucken, wie hat sich denn die Blutungsstörung entwickelt, was kommt noch an Begleitsymptomen dazu, ist immer so ein bisschen Detektivarbeit. Aber das ist wirklich speziell in meinem jetzt Fach-Sprechstundenbereich so.
Ja, wie bei mir. Wir haben ja auch immer Detektivarbeit, aber bei euch ist das natürlich dann auch nochmal sehr eingegrenzt. Aber ja, natürlich kann man da dann wahrscheinlich auch über die einzelnen Hormonparameter relativ schnell dann auch zum Erfolg kommen, ne?
Ja, nicht wie bei euch. Nee, also es ist bei mir deutlich abgegrenzter. Nicht weniger komplex, aber ich glaube, so extrem detektivisch auf die Suche gehen muss ich meist nicht.
Aber beschäftigt ihr euch auch mit den Autoimmungerinnungsstörungen, also zum Beispiel das Antiphospholipid-Syndrom als seltene Erkrankung?
Indirekt, als dass die Patientin gerne oder nicht gerne, aber als ein Teilsymptom zur Diagnose ist ja auch, wie ist es, ob sie schwanger werden können oder die Schwangerschaften verlieren schon in ganz frühen Stadien. Und insofern gehört diese entsprechende Diagnostik auch mit dazu.
Genau, also da kann man nochmal sagen, ne, das ist ja eine autoimmune Gerinnungsstörung, bei der der Körper dann Auto- oder Antikörper gegen bestimmte Eiweiß-Phospholipid-Komplexe bildet. Und dadurch entsteht dann paradoxerweise eine erhöhte Neigung zu Thrombosen, obwohl also die Laborwerte dann teilweise ja wie so eine Blutungsstörung aussehen können. Ne? Und das sind dann halt Menschen, so wie du es ja gerade auch gesagt hattest, Thema Schwangerschaft spielt hier eine Rolle, dass man dann halt auch guckt entsprechend, dass man mit der Gerinnung auch aufpasst wieder, ne? Und dann halt auch Schlaganfälle oder Fehlgeburten, die dadurch verursacht werden können.
Ja.
Wie häufig, Martin, kommt es denn in deinem Berufsalltag vor? Ich weiß ja, dass du dass im Bereich der seltenen Erkrankung diese multidisziplinäre und interdisziplinäre Kommunikation wirklich ein Schlüssel ist. Also, dass ihr ja häufig, was, ich weiß nicht, Nele, ob du das bestätigst, ja leider nicht immer passiert in anderen Fachrichtungen, dass da viel geredet wird, also zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen. Kommt es häufiger auch vor, dass du zum Beispiel mit Nele redest? Kommt es häufig vor, dass du Endokrinologinnen und Endokrinologen in eure Fallkonferenzen auch einbeziehst?
Also mit Nele noch nicht so viel.
Das wird sich ändern, hoffentlich.
Haben wir Kontakt geknüpft.
Mal sehen.
Und natürlich, Endokrinologie spielt eine relativ große Rolle. Also es gibt ja einige Themen, die da schon auch angeschnitten werden durch die seltenen Erkrankungen. Mhm. In der Gynäkologie spielen ja die seltenen Erkrankungen, insbesondere bei Thrombosen, eine sehr wichtige Rolle. Bei jüngeren Patienten, auch wenn das Thema wiederholte Fehlgeburten natürlich auftreten, ne? Thrombosen unter Pille oder Schwangerschaft, das siehst du ja wahrscheinlich auch häufiger bei euch in der Sprechstunde und halt auch ungewöhnliche Thrombose-Lokalisation beispielsweise dann auch, wo wir schon dann auch im Bereich der seltenen Erkrankungen dann schon nochmal nachdenken, gibt es da irgendwie auch eine seltene Erkrankung, die da eine Rolle spielen kann. Ne?
Du könntest ja vielleicht auch nochmal, Martin, wenn du so lieb bist, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade präsent hast. Wir haben jetzt gerade ja schon über von Willebrand gesprochen, vielleicht auch nochmal uns so ein bisschen durchführen durch die Klippen und Stromschnellen der Differentialdiagnostik, gerade wenn es jetzt um die Gynäkologie geht, weil da gibt es ja schon an der einen oder anderen Stelle auch wirklich diese Maskierung, die fehlinterpretiert werden kann. Mhm. Nele, wenn das okay ist für dich, vielleicht ja auch spannend, wenn Martin mal so ein bisschen aus seinem Alltag erzählt und man da
ja,
so
bin
Schnittmengen
ich auch gespannt.
Super.
Jetzt setzt du mich wieder unter Druck.
Ja, das mache ich gerne.
Nein, also wo es schon auch eine Rolle spielt, wo man dann halt auch häufig die gynäkologische Abklärung vorher schon sieht, die dann aber vielleicht nicht unbedingt richtungsweisend ist, ist auch das Thema des hereditären Angioödems. Das ist ja eine seltene genetisch bedingte Erkrankung mit wiederkehrenden Schwellungsattacken. Also
die häufig auch mit Allergien
assoziiert werden. Ja. Das kann natürlich potenziell lebensbedrohlich sein, insbesondere wenn es halt zu einer Beteiligung der Atemwege kommt. Aber halt diese Schwellungsattacken können halt auch im Bauchraum auftreten. Und da ist halt dann das Thema schon, dass man das dann häufiger auch in den gynäkologischen Bereich transportiert, obwohl halt hier der C1-Esterase-Inhibitor, wir erinnern uns nochmal an ältere Folgen von uns, ne, eine relativ große Rolle spielt. Also der reguliert ja mehrere Systeme, also das Komplementsystem, Kontaktaktivierungssystem, die Gerinnung und vieles mehr noch. Und das kann halt dann auch zu diesen entsprechenden massiven Schwellungsattacken dann führen.
Und womit könnte man das jetzt, wenn man Gynäkologin oder Gynäkologe wäre, verwechseln?
Also häufig geht es dann in den Bereich Endometriose zum Beispiel, ne?
Oder okay.
Zysten. Spielen da auch eine Rolle, Eierstockzysten, die als Schmerzlokalisation dann gesehen werden. Ich weiß nicht, macht ihr die Abklärung, hast du schon mal so einen Fall bei euch gehabt mit einem hereditären Angioödem?
Nein, noch nie. Jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte.
Und das ist halt schon halt auch so ein Thema, wo man dann halt gucken muss, gynäkologisch wird nichts gesehen. Dann muss man natürlich auch weiter gucken und nicht dann direkt sagen, okay, das ist vielleicht eine Patientin, die gehört zu einer psychosomatischen Abklärung. So, ne?
Ist denn eigentlich die Endometriose, die ja, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zynisch, die hat ja so einen gewissen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ist die ja gerade irgendwie in den letzten 1, 2, 3 Jahren, hat die ja so ein bisschen so eine besonders große Aufmerksamkeit bekommen, was ja auch gut ist. Aber ist das auch etwas, was durch eine hormonelle Fehlfunktion maßgeblich ausgelöst wird? Frage ich jetzt mal als medizinischer Laie?
Nein, ist es nicht. Aber es wird hormonell behandelt, weil es ganz hormonabhängiges Gewebe ist. Und das ist also dementsprechend eine Erkrankung, wo man mit hormoneller Behandlung sehr, sehr viel erreichen kann.
Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Wir haben tatsächlich mal das auch schon mal angeschnitten, aber wir fanden das beide im Nachhinein so ein bisschen seltsam, dass wir als alte weiße Männer uns über das Thema Endometriose unterhalten haben. Und da würde ich ganz gern, wenn es für dich in Ordnung ist, die Gelegenheit nutzen, wo wir jetzt dich hier haben als Expertin. Und du ja gerade sagst, das klopfe ich jetzt immer vorher ab. Es gibt hormonelle Beteiligung, wenn da auch dann eher in der Therapie. Kannst du zur Endometriose nochmal was sagen? Weil ich glaube, dass das gerade vor allen Dingen auch viele junge Frauen und auch vielleicht nochmal so ein kleiner Rückgriff in die Vergangenheit, was die reproduktionsmedizinische Spezialisierung, die du ja auch besitzt, angeht, was genau man da beachten muss und wie das zustande kommt und wie das dann de facto auch behandelt werden kann mit Hormonen?
Na, also ganz kurz, also der Name erstmal, das sogenannte Endometrium ist die Schleimhaut der Gebärmutter. Das ist sozusagen, womit die Gebärmutter innen ausgekleidet ist. Und das ist auch das Gewebe, was sich jeden Monat im Rahmen der Monatsblutung ablöst. Bei der Endometriose, jetzt kommt, woher der Name kommt, ist dieses Schleimhautgewebe auch außerhalb der Gebärmutter zu finden. Das geht zum Beispiel, dass es am Bauchfell ist, womit der ganze Bauchraum ausgekleidet ist. Das kann in der Gebärmutterwand sitzen, es kann zwischen Darm und in der Darmwand sitzen, es kann in der Blasenwand sitzen. Es gibt sogar Leute, die es auch in der Lunge haben. Also die Endometriose kann tatsächlich überall versprengt sein. Und es kennzeichnet sich dann eben so, dass dieses Gewebe genauso wie die eigentliche Gebärmutterschleimhaut sich auch durch die Hormonvergänge im Zyklusverlauf aufbaut und eben, wenn die entsprechenden hormonellen Signale kommen, dass eine Monatsblutung eingeläutet wird, bluten auch diese Schleimhautinseln mit ab. Das ist so jetzt wirklich ganz banal gesagt. Und dementsprechend kommt dann da Blut hin, wo eigentlich kein Blut hinkommen sollte, weil normalerweise das Blut aus der Gebärmutter, die Schleimhaut, fließt ja nach außen ab. Und hier ist es dann zum Beispiel so, dass es dann in den Bauchraum bluten kann. Und dann ist es eben so, dass diese regelmäßige Blutung dazu führt, dass da Entzündungsstoffe hinkommen, es kann zu Verwachsungen kommen, weil eben auch Gerinnungsfaktoren dort wieder ausgestoßen werden, damit es eben nicht viel blutet. Dadurch Verwachsungen, es kann diese zyklischen Beschwerden geben durch Verwachsung, aber auch einfach durch die Reizung des umliegenden Gewebes. Und so wie man eben versucht, die hormonellen Aufbaumaßnahmen an der Schleimhaut zu vermindern, indem man zum Beispiel eine Pille nimmt, kann man das auch bei der Endometriose machen. Das ist eben auch nicht, weil die Pille in Anführungsstrichen das Heilmittel überhaupt ist. Es gibt auch in dem Fall tatsächlich Präparate, die zugelassen sind zur Endometriose, die gar keine Verhütungs-sozusagen Wirkung haben, aber extra spezielle Endometriose-Präparate sind, die eben auch dazu führen, dass die Schleimhaut sich nicht aufbaut, unter anderem.
Ah, okay.
Und dementsprechend ist damit die Endometriose, die versprengten Schleimhautinseln, nicht in der Lage, sich aufzubauen und relevant abzubluten.
Mhm. Also ich frage jetzt mal für einen Freund, jetzt gehen wir aber tatsächlich mehr in die Andrologie. Der Freund von mir, der sagt irgendwie, ich fühle mich nicht besonders wohl, ich bin schlapp, mir geht's nicht gut, ich habe vielleicht gerade eine Trennung hinter mir, Muskeln, die ich mein Leben lang hatte, da sind wir dann wieder bei den 80er-Jahre-Actionhelden, sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und der Androloge oder Urologe sagt, Mensch, es gibt einmal die Variante Pflaster auf den Oberarm oder die Variante diese Spritze, die man dir irgendwie in den intermuskulär verabreicht. Das sind Wären, wenn ich es richtig verstanden habe, da wird mein Freund sicherlich sehr beruhigt sein, wenn man das richtig von einem seriösen Arzt einstellen lässt, jetzt keine Therapien, wo man mit einem erhöhten, wirklich radikal und bedrohlich erhöhten Risiko für Krebserkrankung rechnen müsste? Fragezeichen, liebe Nele?
Ich bin Gynäkologin.
Ich weiß. Aber du, wenn man es jetzt, dann versuch's mal zu übertragen auf die Östrogene, wo es wirklich mehr um, ja, vielleicht auch eine psychologische Komponente geht, wo es um Stimmungen geht, um eine Form von Lebensqualität, gar nicht jetzt so sehr um so eine ganz klar pathologische Komponente, sondern wirklich zum Beispiel im Zusammenhang mit der Menopause, einfach einen sinkenden Östrogenspiegel, der sich halt irgendwie auch bemerkbar macht, vielleicht durch depressive Verstimmungen oder andere Dinge.
Ja, also Östrogene alleine haben wahrscheinlich kein Risiko auf das Brustkrebsrisiko, dass es sich nicht erhöht auswirkt. Mhm. Oder sie können es potenziell sogar etwas absenken. Das war schon hier Anfang der 2000er Jahre klar aus dieser großen sogenannten WHI-Studie. Das war diese große Studie, die gesagt hat, Hormone machen Krebs. Mhm. Das Hormonrisiko gerade in Bezug auf Brustkrebs scheint davon abzuhängen, welchen Gelbkörperzusatz man hat. Jetzt ist aber das Problem, okay. Östrogene darf ich einer Frau mit intaktem Uterus, also mit intakter Gebärmutter, wo die Gebärmutter noch im Körper ist, nicht alleine geben, weil die Östrogene zwar diejenigen, also der Östrogenmangel, das ist, was den meisten Frauen ihre Probleme macht im Rahmen der Wechseljahre oder in der Postmenopause. Mhm. Aber wenn man einer Frau alleine Östrogene gibt, um die Beschwerden zu behandeln, stimuliert man die Gebärmutterschleimhaut, wie das Endometrium. Ah. Und daraus kann man tatsächlich ein erhöhtes Risiko haben, dass das Endometrium bösartig entartet. Deswegen Östrogene nie alleine, außer die Gebärmutter wurde herausgenommen und sie hat nicht eine penetrierende, ausgeprägte Endometriose in der Vorgeschichte.
Okay. Wenn ich also heißt, da könnte man Gebärmutterkrebs, das Risiko steigern, wenn man das nicht berücksichtigt.
Schleimhautkrebs.
Mhm. Ja. Okay.
Und deswegen, das muss man immer in Zusammenhang mit einem, oder in Kombination mit einem Gelbkörper machen bei den Frauen, die die Gebärmutter noch im Körper haben, was ja der Großteil ist.
Mhm.
Und dann ansonsten haben wir eine ganze Bandbreite an verschiedenen Gelbkörperhormonen, also Gestagenen, die dann eben die Schleimhaut der Gebärmutter schützen vor dieser sozusagen alleinigen Östrogenzufuhr, damit eben keine krebsverändert oder krebsartigen Veränderungen dort entstehen. Und diese Gelbkörperhormone, da ist dann das bekannteste und eigentlich das auch das als bioidentisch bekannt ist, das Progesteron, aber es gibt noch eine ganze Ecke andere, die wir haben.
Mhm.
Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, was hat die Patientin möglicherweise für Nebenerkrankungen, Nebenwirkungen im Rahmen der Wechseljahre oder auch auf anderer hormoneller Ebene, wo ich sage, Mensch, vielleicht brauchen wir gar kein Progesteron erstmal, sondern wir fangen mit einem anderen Gelbkörperhormonpräparat an und wechseln im Verlauf auf Progesteron, weil das Progesteron ist so das bekannteste, aber es gibt so bestimmte Sachen oder ich sag mal Symptome, wo ich sage, ah, da würde ich noch kein Progesteron nehmen, da müssen wir noch ein bisschen weiterkommen in den Wechseljahren.
Okay.
Aber das ist zum Beispiel, das ist ein ganz großer Kernbestandteil meiner Sprechstunde.
Mhm.
Genau da sozusagen zu kriegen, was braucht die Patientin, was hat sie für Symptome, wie kann ich ihr helfen, wo können wir bestimmte, ich sage mal, Nebenwirkungen mit behandeln oder beziehungsweise Nebenwirkungen aus dem Weg gehen.
Mhm. Ja.
Was mich da nochmal interessiert, also wir haben ja einige Patientinnen dann auch, die in der Haushaltsmedizin aufschlagen, die bekommen dann von der oder dem Gynäkologen gesagt, hier das und das Präparat, die einen nehmen das dann irgendwie oral ein, die anderen nehmen das dann vaginal ein beispielsweise, gerade bei den Hormonen. Kannst du da nochmal was zu sagen?
Das geht vor allem, würde ich jetzt mal schätzen, um das Progesteron.
Genau.
Das Progesteron sind so Weichkapseln, die man tatsächlich eigentlich in den normalen Zulassungen bei den meisten Herstellern als Weichkapsel abends vor dem Schlafengehen einnimmt, weil die, wenn man sie oral nimmt, etwas so runterfahrend, dämpfend, müde machen können. Und viele Frauen hier gerade im Rahmen der Wechseljahre oder nach den Wechseljahren haben Schlafstörungen. Da kann man sich eben diesen sedierend dämpfenden Effekt des Progesterons sehr, sehr gut zunutze machen. Aber das kann eben auch dazu führen, dass man zum Beispiel Kopfschmerzen davon bekommt. Und ja, das Progesteron als Kapsel ist für die Schleimhaut okay, es geht aber besser, gerade zum Schluss der Schleimhaut. Unter anderem geht es zum Beispiel besser, dass mehr Progesteron ankommt, tatsächlich auch im Gebärmutterschleimhautbereich, wenn man es sich vaginal einführt. Nur da ist das Problem, okay, diese Weichwachskapsel schmilzt und hat dann ja tatsächlich den wirklich blöden Nebeneffekt, dass es dazu sehr, sehr viel Ausfluss kommen kann. Das stört viele Frauen verständlicherweise.
Ja, verständlicherweise, ja.
Ja.
Okay. Nele, ich merke gerade, dass du so viel zu erzählen hast, was mich total freut, weil wir hatten zu Beginn, da bin ich ganz offen, so ein bisschen das Gespräch darüber, was wir denn jetzt über seltene eigentlich erzählen können. Aber du hast jetzt so viel spannende Sachen über die aus der Endokrinologie, also ist das richtig, ich sage der gynäkologischen Endokrinologie, ja, ist das der korrekte Begriff?
So heißt das auch.
Super. Genau. Ich würde trotzdem ganz gerne der Vollständigkeit halber, weil ich ja meine Hausaufgaben auch gemacht habe und jetzt wie ein braver Schüler noch einmal ganz kurz abarbeiten möchte. Es gibt noch tatsächlich, und das sind auch nur noch wirklich zwei Dinge. Wir haben ja schon über das HAE, hereditäres Angioödem, und von Willebrand gesprochen. Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz auf die kongenitale thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, kurz CTTP, eingehen.
Oder das Abschor-Schulmann-Syndrom.
Das ist das. Das ist
das, das Gleiche.
Gespannt. Das ist das Gleiche, ne, genau. Da ist es ja so, dass es zu Mikrothromben kommt. Und ich habe gelesen, und vielleicht kannst du was dazu sagen, du wirst mir jetzt wahrscheinlich wieder sagen, das ist nicht mehr dein Tagesgeschäft, aber gerade in der Geburtskunde gibt es ja das sogenannte HELLP-Syndrom, ne?
Ja.
Und das wird wohl tatsächlich häufig oder kann auch verwechselt werden mit der Erkrankung, was ja wahrscheinlich in dem Fall zu schweren, potenziell auch lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. Deswegen auch da nochmal vielleicht der Hinweis darauf, es ist aber im Prinzip alles, kommt aus demselben Kanon, dass wir nochmal darauf hinweisen, immer, es gibt diesen schönen Spruch, wenn man Hufgetrappel hört, nicht nur an die Pferde denken, sondern auch an die Zebras. Das wird Martin wahrscheinlich an der Stelle auch nochmal unterschreiben. In deinem Fall muss ich sagen, ist es ja offensichtlich schon so, dass du solche Dinge mitdenkst. Ich hätte jetzt noch eine sehr ketzerische Frage an euch beide. Also müssen denn eigentlich Gynäkologinnen, das kann man jetzt auch auf alle anderen Fachärzte und Ärztinnen übertragen, zumindest ein paar der 7000 seltenen Erkrankungen kennen? Oder kann man das vernachlässigen? Was sagt ihr beide? Ich würde dir natürlich gerne den Vortritt lassen, Nele.
Schwierige Frage.
Ich weiß, böse Frage.
Jetzt habe ich natürlich eine ganz andere Herangehensweise als Martin. Und ich bin schon, dass ich für mich sage, wenn ich nicht weiterkomme, dass ich dann sage, dann müssen Sie sich nochmal bei jemandem anders vorstellen. Also, dass ich da auch großzügig dann wirklich weiterverweise, wenn ich merke, ich komme an meine ja fachärztlichen Spezialistenkenntnisse.
Das spricht sehr für dich.
Ja, also ich wollte sagen, das ist manchmal blöd für die Patienten, aber dann sage ich halt auch schon, ich habe jetzt aber das und das und das schon mal wenigstens ausgeschlossen. Das ist ja auch schon mal ein Schritt weiter.
Genau, es ist ja schon wichtig, auch ehrlich zu sein und dann nicht zu sagen, okay, das kann ich alles. Oder wie heißt das, wenn man einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel oder so?
Irgendwie so, ja. Aber ist das denn, das jetzt wirklich absolut nicht in Richtung Aufforderung zur Nestbeschmutzung gehen, aber glaubt ihr beiden denn, dass das Ego manchmal wirklich im Weg steht und dann auch wirklich diesen Austausch, diesen interdisziplinären verhindert? Oder merkt ihr da eine positive Entwicklung, dass es immer mehr Ärztinnen und Ärzte auch gibt, die genau das, was du gerade sagst, tun, die dann nämlich sagen, ja, ich komme hier gerade nicht weiter, aber ich glaube ihnen, dass sie diese Symptome verspüren und bei einem Verdacht auf eine seltene vielleicht sagen, hey, ZSE, oder aber auch einfach einen anderen Facharzt hinzuzuziehen in dem Fall?
Bei mir ja.
Finde ich gut. Und ich glaube, so, also wenn man jetzt, das kann man ja wirklich von keinem verlangen, auch nur einen Bruchteil der 7000 Seltenen zu kennen. Das kann, glaube ich, selbst Martin nicht. Oder Martin?
Nee.
Sonst würde ich jetzt nämlich gerne überziehen und alle aufsagen lassen.
Mich einfach zu demütigen.
Aber ich glaube, weil ich das so gerne mache. Nein, aber ich glaube, dieser Begriff Pattern Recognition, der hat ja auch ganz viel einfach damit zu tun, dass man genau das, nämlich auch das eigene Selbstverständnis, dass man einfach aufmerksam ist und dass man auch wirklich so ein bisschen nicht nur das eigene Gebiet sieht, was natürlich im Mittelpunkt der eigenen Überlegungen steht. Deswegen gibt es ja Fachärztinnen und Fachärzte. Aber dass man halt auch einfach, wenn Unstimmigkeiten auftreten, also wenn zum Beispiel Symptome sich vielleicht widersprechen, wenn Laborwerte mysteriös sind oder auch visuelle Eindrücke einfach nicht in das bekannte Muster passen, dass man dann natürlich erstmal die Tendenz hat, eine bekannte Struktur oder so ein Wiederkehrmuster herauszufiltern, was man beherrscht, aber sich dann doch vielleicht mehr als Weichensteller zu verstehen. Nee, darüber sprachen wir, ne?
Da ist halt die Gynäkologie auch im Fokus, ja. Muss man sagen. Das sind ja quasi die erweiterten Hausärzte, mhm. Weil viele Frauen halt nur zur Gynäkologin vielleicht dann auch gehen und nicht direkt immer irgendwie zum Hausarzt. Mhm. Und da sieht die Gynäkologin, der Gynäkologe dann die Patientin deutlich häufiger als der Hausarzt selber. Mhm. Und da fallen natürlich dann auch Dinge auf.
Dann ist dieser Begriff der Weichenstellerin vielleicht gar nicht so falsch. Ja. Ne? Also dass man auch vielleicht sogar noch eine größere Verantwortung hat, ne? Ja. Weil man halt einfach vielleicht, ja, man muss ja auch nochmal sagen, zu vielen Fachärzten geht man ja wirklich, wenn man ein Problem hat, also so on demand, aber eine gute Gynäkologin oder ein guter Gynäkologe begleitet ja eine Frau häufig wirklich von der ersten Periode bis
Jahrzehnte.
Ins Alter, ne?
Ja, über Jahrzehnte, ja. Genau, das stimmt. Und das ist halt, und da ist dann halt auch wichtig, der Ratschlag dann schon, wenn irgendwas nicht passt, dass man dann halt auch sagt, okay, spezialisiertes Center oder Zentrum und da nochmal weiter gucken lassen.
Und in Zukunft, das haben wir ja jetzt heute etabliert, direkter kurzer Draht zwischen euch beiden, Nele und Martin. ich danke dir sehr, Nele. Das waren sehr spannende Einblicke in ein Gebiet, was mir fremd ist, nicht nur, weil ich ein Mann bin, sondern weil du natürlich auch nochmal eine ganz spezielle Sicht auf die Dinge hast und natürlich da auch ganz nah dran bist an der Forschung und an dem, was so passiert in der Medizin im Bereich der Endokrinologie, der gynäkologischen Endokrinologie. Entschuldige. Und ja, das ist toll, dass wir heute mit dir sprechen konnten.
Hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Ja, danke schön.
Und wir sehen uns bald, haben wir ja schon beschlossen. Wir werden zu dritt demnächst mal ein Tofuschnitzel essen in Aachen.
Das machen wir.
Und dann reden wir auch noch über die Macht von Phytoöstrogenen. Da ist Tofu ja ein guter Einstieg.
Mit Sojasauce. Ja.
Genau. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Danke euch.
Tschüss.
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 Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.